da lag ich noch im Kreißsaal. Mein Mann war zwischendurch da gewesen, war schon wieder weg zu dem Zeitpunkt. Und dann kam die Schwester ganz aufgeregt in den Kreißsaal gelaufen. Ich hatte sie noch im Arm und rief dann, wissen Sie, was passiert ist? Die Mauer ist gefallen. Ich sagte, das glaube ich gar nicht. Doch, sagte, das ist so, haben sie eben gerade im Fernsehen gesagt. Wahnsinn.
Also ich war da eigentlich den ganzen Abend dann nur noch im Delirium und ich habe es am anderen Tag erst erfahren. Ich denke, das gibt's ja überhaupt nicht und irgendwie habe ich mich gefreut, weil es doch irgendwie, ich wusste gleich, das ist dann ein besonderer Tag, ne?
Übers Fernsehen. Also die andere Frau, die mit im Zimmer lag, die kein Baby bekommen hatte, sondern wegen was anderes im Zimmer lag, die hat dann relativ schnell Fernseher angemacht und ja, da war dann halt da die Massen zu sehen, die da über die Grenze stürmten und die Kommentatoren, die permanent Wahnsinn schrien.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Das Brandenburger Tor heute Abend. Als Symbol für die Teilung Berlins hat es ausgedient. Ebenso die Mauer, die seit 28 Jahren Ost und West trennt. Die DDR hat dem Druck der Bevölkerung nachgegeben. Der Reiseverkehr in Richtung Westen ist frei. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
Wenn man das 28 Jahre miterlebt hat, nicht wie wir, und jeden Tag wurde davon gesprochen, dann ist das also ein historischer Augenblick heute.
Eine Erlösung für uns alle, dass diese Trennung vielleicht endlich mal aufhört.
Wir haben gesagt, Berlin rennt sich auf der Mauer rum und wir stehen noch hier. Und jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Das ist Wahnsinn. Man kann es gar nicht begreifen.
Ich möchte erst mal was rüber in meine alte Heimat. Einfach nur gucken. Ich habe mal in der Oppelner Straße gewohnt, als Kleinkind. Ich möchte einfach nur sehen, soll sich ja viel verändert haben. Ich habe meine Verwandtschaft angerufen, meine Freunde angerufen, die erwarten mich jetzt drüben. Ich bin Mitternacht aufgestanden, das ist so ergreifend, ich kann ja nicht mehr, also ich bin fertig.
Ich habe das heute Abend gehört und da dachte ich mir, ich muss mich schneller auf den Weg machen. Meine Frau, die ist eine echte Berlinerin im Gegensatz zu mir und ich habe noch genügend, sagen wir mal, Coolheit, um loszulaufen. Aber meine Frau hat geweint, die kann heute nicht kommen, die muss ein andermal kommen. Die war zu sehr gerührt und es ist ein Gefühl in der Seele, dass ich kann gar nicht sagen, wie einem zumute ist. Ja? Und das sind ganz erhebende Momente. Ja.
Also ich war damals Soldat bei der Nationalen Volksarmee in der Werder-Kaserne in Schwerin. Ich war Funker und habe aber auf so einem Schützenpanzerwagen gedient, der eine Funkstation hatte und hatte aber in der Nacht Wachdienst. Also man wurde da vergattert zu 24-Stunden-Dienst und da musste man 2 Stunden schlafen, 2 Stunden wachen und 2 Stunden Bereitschaftsdienst. Und da hatten wir so ein kleines Wachradio, das haben wir uns immer zugesteckt. Das war natürlich hier vollständig illegal. Und dann hörten wir, dass die Mauer gefallen ist. Und das war natürlich eine unglaubliche Situation, weil man musste dann wieder raus, man musste dann weiter wachen und man kam dann wieder rein. Irgendjemand hatte richtig viel Alkohol besorgt, dass wir da auch schon taumelnd da auf dem Wachposten standen. Aber es war einfach eine verrückte Situation, weil natürlich die gesamte Welt da draußen über Nacht zusammenbrach. Nichts, was Gültigkeit bis dato hatte, seine Gültigkeit behalten sollte und man irgendwie realisiert, ja, das ist mehr als ein Riss in einer Mauer, sondern das ist eigentlich das Ende eines Zeitalters, wo man trotzdem diese Routinen irgendwie fortführt und auch fortführen muss. Also das war ein unglaublich intensives Erleben und ich bin neulich schon mal gefragt, wie denn eigentlich die Zeit danach war und dann habe ich gesagt, das war eigentlich, als wenn man durch einen Tunnel läuft und irgendwie stroboskopisches Licht wirkt auf einen ein. Man weiß gar nicht, wohin man sich orientieren kann, man ist unglaublich irritiert, aber man hat trotzdem das Gefühl, ja eigentlich wie so in den 90er Jahren so im Techno-Laden, dass es richtig wummert. Also das geht richtig nach vorne und so war das dann über Monate, ja fast eigentlich das gesamte Jahr dann bis zur Wiedervereinigung.
Die letzte Stimme, die ihr hier gehört habt und die dieses unglaublich kraftvolle Bild des Wummerns zeichnet, ist die des Soziologen Steffen Mau. Ich habe ihn auch 2019 für die bisher letzte Staffel von Julia, Maria und Tom getroffen, weil er vor 5 Jahren mit Lütten Klein ein bemerkenswertes und viel beachtetes Buch veröffentlicht hat. Darin geht der heutige Soziologieprofessor und mittlerweile einer der angesehensten im deutschsprachigen Raum zurück in das Plattenbaugebiet seiner Kindheit nach Rostock, Lütten Klein. Ich persönlich habe das Gefühl, dass Mau auch deshalb ein differenzierter Blick gelingt, weil er eine eigene DDR-Biografie mitbringt, weil sie eine Schicht seiner Persönlichkeit ist. Ähnlich wie ich das übrigens immer mal wieder auch bei mir selbst beobachte, kann er durch diese eigene Erfahrung offenbar besser übersetzen und erklären. Ich bin Christian Bollert und das ist Deutschland ein halbes Leben, 35 Jahre Mauerfall. Ein Podcast vom MDR und dem Podcast Radio Detektor FM. Folge 3. Woher kommt die Sehnsucht nach Einheit? Übrigens, Deutschland ein halbes Leben könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Auch werbefrei in der ARD Audiothek. Der Abend des 9. November 1989 hat für meinen Vater und meine Mutter als Gastgeber eines ganz normalen Elternabends für einen 7-jährigen Grundschüler der Heinrich-Zille-Grundschule in Stahnsdorf südlich von Berlin angefangen. Meine Mutter hat Essen für die anderen Eltern vorbereitet und mein Vater im Elternaktiv mitdiskutiert. Sie saßen also nicht wie Angela Merkel in der Sauna, aber sie haben deshalb erst später am Abend, als die anderen Eltern schon weg waren, aus dem Fernsehen von den historischen Ereignissen erfahren und das nur knapp 5 Kilometer von der Mauer entfernt. Ich selbst habe da längst geschlafen. Dafür ist in meinem Kopf die Erinnerung an den 10. November 1989 noch ziemlich lebendig. Denn gefühlt ist 1/3 meiner Mitschülerinnen und Mitschüler an dem Tag gar nicht erschienen, weil sie mit ihren Eltern nach West-Berlin gefahren sind. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob mir meine Eltern morgens vom Mauerfall erzählt haben. Vermutlich schon. Eingeprägt haben sich aber eben die fehlenden Mitschüler und ein aus heutiger Sicht komischer Gedanke. Denn je mehr ich in den Tagen und Wochen danach dann die Bedeutung des Mauerfalls und die anstehende Wiedervereinigung realisierte, umso klarer wurde meinem 7-jährigen Ich, dass ich als Jungpionier mit dem blauen Halstuch nun vermutlich niemals das rote Halstuch der Thälmann-Pioniere erhalten werde. Das rote Halstuch der Größeren war damals einfach viel cooler und für mich als Grundschüler das nächste Ziel. Aus heutiger Sicht wirklich absurd, aber damals habe ich da einen echten Verlust gespürt, weil es unwiederbringlich weg und unerreichbar war. Und vermutlich hat in den Monaten und Jahren nach dem Mauerfall fast jeder DDR-Bürger und jede DDR-Bürgerin einen ganz eigenen rotes Halstuch-Moment gehabt. Meistens natürlich deutlich existenzieller. Für diesen Podcast habe ich also zusammen mit Joana den Soziologieprofessor Steffen Mau wieder getroffen. Er hat das von mir vorhin erwähnte Buch Lütten Klein geschrieben und irgendwie ist er dadurch in den vergangenen Jahren in die Rolle des wissenschaftlichen Osterklärers reingerutscht. In den letzten Monaten hätte er wohl jede Woche bei Mioska, Illner oder Lanz sitzen können. Steffen Mau hat in den vergangenen 5 Jahren mit Triggerpunkte und zuletzt in diesem Sommer mit Ungleich vereint gleich 2 sehr komplexe, aber enorm lesenswerte Bücher zur deutschen Gesellschaft vorgelegt. Die Ereignisse von 1989-90 vergleicht er mit einem Einzug.
Also, dass man wirklich sagt, okay, wir ziehen jetzt ein in die Bundesrepublik, in dieses fertige Haus. Und
kriegen ein richtiges Zimmer.
Ja, kriegen ein Zimmer und müssen dann natürlich auch die Hausordnung, die haben wir nicht mitgeschrieben, sondern die wird uns vorgelegt, die müssen wir abzeichnen, dass wir da auch alles einhalten. und bestimmtes kulturelles Gepäck können wir nicht mitnehmen. Und das ist so eine These auch von mir, dass ich sage, okay, wofür steht eigentlich die Wiedervereinigung? Für mich für die Übernutzung des nationalen Potenzials politischer Mobilisierung, indem wir Landsleute und die Brüder und Schwestern im Osten und so weiter, also es war eine extrem starke nationale Aufwallung, zum Teil nationalistische Aufwallung und eine Unternutzung des demokratischen Potenzials, das aus der Protestbewegung im Herbst 89 hervorgegangen ist. Und da zählen bestimmte Vorstellungen der Basisdemokratie, plebiszitäre Elemente, auch dialogorientierte Politik mit dazu an den runden Tischen. Und da gab es ja auch einen Verfassungsvorschlag aus der DDR, der aber noch nicht weiterverfolgt wurde, wo man durchaus hätte sagen können, ja, das ist irgendwie auch eine Mitgift Ostdeutschlands und zumindest für die ostdeutschen Landesverfassungen hätte man das noch ein Stück stärker verankern können, wenn nicht sogar in einer Reform des Grundgesetzes, weil das eben, glaube ich, auch nach wie vor, dass die runden Tische zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Image haben. Die waren natürlich nicht repräsentativ. Da haben sich bestimmte Gruppen getroffen, die jetzt auch nicht auf Grundlage irgendeines Prinzips ausgewählt worden sind. Aber wenn man Ostdeutsche spricht, dann empfinden die das doch im Prinzip immer als Sternstunde der Demokratie, wo man aus einer Diktatur kommt, in der Öffentlichkeit, zum Teil ja auch im Fernsehen übertragen, über ganz grundsätzliche Fragen sich austauscht und verhandelt. Und dass man das nicht aufgegriffen hat, also das, glaube ich, ist eine Schwäche des Einigungsprozesses gewesen.
Also leicht verkürzt, zu viele nationale Illusionen und zu wenige demokratische Impulse. Mir ist das nochmal richtig deutlich geworden, als ich mir historische Reden von Helmut Kohl angehört habe.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben jungen Freunde, liebe Landsleute. Zunächst darf ich mich bei Ihnen allen sehr, sehr herzlich bedanken für dieses freundliche und freundschaftliche Willkommen. Das Erste, was ich Ihnen allen zurufen will, ist ein herzlicher Gruß all Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Bundesrepublik Deutschland.
Diese Deutschland-Deutschland-Rufe haben auf mich schon Anfang der 90er verstörend gewirkt und sie sind es auch heute noch. Helmut Kohl appelliert hier im Dezember 1989 in Dresden vor der Frauenkirche ganz klar an die Nation, die Deutschen und die Einheit.
Und auch das lassen Sie mich hier auf diesem traditionsreichen Platz sagen. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation.
Einheit. Das klingt ja im ersten Moment nach der logischen Konsequenz. Und doch steckt darin vielleicht ein Denkfehler. Denn 1989 gibt es ja auch in der BRD keine Einheit. Die Lebenswirklichkeit ist jedenfalls Ende der 80er in Duisburg eine andere als in Bremen oder am Starnberger See. Spannenderweise spricht Kohl in derselben Rede auch von Respekt für die friedliche Revolution, von der Eigenständigkeit der Leute in der DDR und er verspricht, dass die BRD niemanden bevormunden will. So kurz nach dem Mauerfall scheint es so, als ob Helmut Kohl in diesem Moment noch von einer langsamen Annäherung ausgeht. Er spricht von konföderativen Strukturen, gegenseitigen Regierungsausschüssen und möglichst viel Gemeinsamkeit in Deutschland. Der Geist der Einheit ist da aber schon aus der Flasche. Auch weil die Einheit über Jahrzehnte Staatsräson der Bundesrepublik war. Aus Wir sind das Volk ist längst Wir sind ein Volk geworden. Für den Soziologen Steffen Mau ist die Sehnsucht nach Einheit in der Rückschau fast schon ein wenig realitätsfremd. Auch weil die Bundesrepublik ja nicht auf dem Stand von 1990 stehen geblieben ist. Und deshalb für die Menschen in den ostdeutschen Ländern immer ein bewegliches Ziel geblieben ist.
Aber wir waren auch ein Stück weit naiv in der Annahme, dass doch irgendwie Ost und West sich angleichen und unterschiedslos werden. Sondern da gibt es eben sehr stabile Strukturmuster über die Zeit, eine Form der auch Verfestigung.
Frakturen ist da so ein Bild, was
Frakturen,
Sie gerne...
Frakturen, also dass sich doch bestimmte Sachen auch noch sehr langfristig sichtbar machen, möglicherweise auch noch in 50 oder 100 Jahren. Ein Stück weit muss man vielleicht sagen, ja, bei bestimmten Aspekten wollen wir das natürlich haben, dass die Löhne wachsen, dass die Renten angeglichen sind, das ist ja jetzt vollzogen, oder dass die Vermögen weniger ungleich sind. In anderen Feldern muss man vielleicht sagen, ja, okay, es gibt auch regionale Eigenarten, die werden sich auch normalisieren. Die muss man nicht immer als Anlass zu Skandal nehmen.
Die Idee der Einheit ist auf jeden Fall sehr stark. Und fast jede und jeder, den oder die wir treffen, träumt auch 35 Jahre nach dem Mauerfall davon. Erinnern wir uns noch mal kurz an Sarah und Maurice, das deutsch-deutsche Pärchen aus Grimmen aus der letzten Episode. Da ist ja auch diese starke Sehnsucht nach Einheit.
Ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es mit den Gehältern angeglichen wird und dass diese scheiß West- und Osturteile aufhören. Weil im Endeffekt ist es egal, es ist ein Land mittlerweile.
Ja, richtig. Die Mauer steht schon lange nicht mehr. Die ist gefallen vor meiner Zeit und trotzdem ist das so.
Thema, ne? Trotzdem kommen noch Reporter vorbei und fragen.
Diese Sehnsucht nach Einheit, die steckt beispielsweise auch in Tom. Er wünscht sich, dass Ost und West endlich keine Rolle mehr spielen.
Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass langsam, allmählich die Meinungen sich da angleichen und man sagt, man wünscht sich eigentlich weniger Differenzierung zwischen Ost und West. Also ich meine, klar ist immer diese Gehaltsfrage und diese Lebenshaltungskostenfrage immer ein großes Thema, ne? Generell würde ich aber behaupten, dass es immer mehr Leute gibt, die ganz klar sagen, okay, Mauerfall ist über 30 Jahre her, wir sollten nicht mehr an Ost und West denken. Dass die Gehälter was anderes sprechen, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich möchte zum Beispiel meinem Sohn auch nicht beibringen, was ein Ossi und was ein Wessi ist. Bin dann immer wieder erschrocken, dass es Leute gibt, die jünger sind als ich, die dann von Ost und West reden, wo ich mir denke so, ey, wovon redest du? Du wurdest in einem gemeinsamen, großen Deutschland erzogen, bist aufgewachsen. Was ist Ost-West? Für mich gibt es da keinen Unterschied mehr. Außer eben diese angesprochenen Sachen. Das ist... Nee. Ich wurde in Deutschland geboren, bin dort aufgewachsen, da gab es keinen Ost-West, Punkt, fertig, aus, Ende Gelände.
Schaut man sich die Zahlen und Fakten an, dann gibt es jedoch immer noch deutliche Unterschiede zwischen ostdeutschen und westdeutschen Bundesländern. Mir ist das in vielen Punkten in den vergangenen Jahren immer mal wieder aufgefallen. Ich persönlich habe lange an die Idee der Einheit geglaubt, vermutlich auch, weil ich den grundsätzlichen Gedanken nie wirklich hinterfragt habe.
Beim Lesen Ihres Buches ist mir tatsächlich auch persönlich noch mal sehr klar geworden, dass wir ja viel auch darüber diskutieren können, ob die Unterschiede zwischen den ostdeutschen Bundesländern und den alten Bundesländern überhaupt noch diskutiert werden sollten, ob das überhaupt noch eine Rolle spielt. Wenn man dann aber jedoch wirklich mal so auf soziologische, aber auch wirtschaftliche Daten auf einer Deutschlandkarte guckt, und das ist doch ziemlich frappierend, dann sieht man eigentlich fast immer noch den alten Grenzverlauf. Also die ist immer, die Grenze sozusagen ist immer ein Unterschied, egal ob das jetzt, ich sag mal, Erbe ist oder Kindergartenplätze oder so, da gibt es immer diesen Unterschied zwischen Mecklenburg und Schleswig-Holstein oder Thüringen und Bayern und so.
Ja, es ist verrückt, ne? Also das ist so ein Nord-Süd-Unterschied, den es ja auch gibt, ne? Der schlägt sich gar nicht durch. Also da gibt's, man kann irgendwie 80 Indikatoren nennen und überall, es gibt auch welche, wo sich das annähert und so weiter, ne? Das ist jetzt nicht der Fall, aber überall setzt sich das eigentlich fort. Das heißt, wir haben sehr starke, fast verholzte Strukturmuster, die sich dann möglicherweise auch noch ein Stück weit reproduzieren und fortsetzen. Und da würde ich schon sagen, okay, da gibt es solche Arten von Fahrtabhängigkeit, wie das manchmal so heißt, ne? Also das ist eine einmal eingeschlagene Weichenstellung. Und das ist sicherlich die deutsche Trennung und die unterschiedlichen Gesellschaften spielen da eine Rolle, aber auch die deutsche Wiedervereinigung, dass die sich nicht so ohne weiteres aufbrechen lassen, ne? Sondern dass es da sehr starke auch Spuren der Vergangenheit gibt, natürlich immer wieder neu arrangiert, immer wieder überformt, aber dann sozusagen in der eigenen Logik verbleibend und nicht unbedingt konvergiert mit dem, was Westdeutschland ist.
Steffen Mau nennt das eine Phantomgrenze. Die Wahlergebnisse der Europawahl im Sommer oder jetzt die Ergebnisse der drei Landtagswahlen im September unterstreichen das nur auf politischer Ebene. Dabei ist das eindeutige Unterscheiden zwischen Ost und West gar nicht mehr so leicht. Denn es hat, das unterstreicht auch Mao, seit 1989 sehr viel Bewegung gegeben.
Ungleich bleiben. Man darf aber nicht vergessen, es sind ja inzwischen auch viele Westdeutsche in den Osten gezogen. Fast 20% derer, die dort leben, kommen aus dem Westen. Umgedreht sind ungefähr 8% derer, die im Westen leben, aus dem Osten. Also es hat sehr viel Mobilität stattgefunden. Nur die Westdeutschen haben sozusagen die ostdeutsche Sozialstruktur überschichtet. Nehmen in der Regel bessere berufliche Positionen ein. Und die Ostdeutschen haben, wie andere migrantische Gruppen auch, die westdeutsche Sozialstruktur unterschichtet. Die sind ja nicht als Sparkassendirektoren oder Universitätsprofessoren dorthin gegangen, sondern in der Regel in den Dienstleistungssektor mit einfachen Tätigkeiten oder in die Unternehmen, ja, Facharbeitertätigkeiten.
Problematisch ist, dass Ostdeutsche auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch immer nur in Ausnahmefällen leitende Posten besetzen. Das zeigen Untersuchungen wie der neueste Elitenmonitor des Ostbeauftragten der Bundesregierung. Demnach sind Ostdeutsche in Ostdeutschland in Führungspositionen noch immer deutlich unterrepräsentiert. Das dürfte übrigens das pauschale Schimpfen auf die da oben und den Frust eher befeuert haben, meint Steffen Mau. Denn während viele in der DDR über die abgehobenen Politbonzen in Berlin gemeckert haben, sind es dann nach dem Mauerfall die neuen Eliten, die wieder nicht aus dem eigenen Milieu kommen.
Und das ist auch so eine These aus meinem Buch. In gewisser Weise hat sich dieses vormundschaftliche Verhältnis zu der Obrigkeit auch fortgesetzt nach der Wiedervereinigung. Nur dann waren es die Westdeutschen. Das heißt, man hat oft gar nicht selber auch für Transformationsprozesse die Verantwortung übernehmen können, weil die Transfereliten da waren. Aber das ist ein sehr.
Was 1990 und in den ersten Jahren der 90er aus Sicht der Verwaltung vermutlich pragmatisch richtig schien, junge Notare, Professoren oder Chefredakteure aus westdeutschen Bundesländern anzuwerben, ich nutze hier bewusst die männliche Form, denn es waren ja fast immer Männer, hat sich dann nie ausgewachsen und als Fehler erwiesen. Denn anders als in vergleichbaren Ostblockländern wie Polen, Tschechien oder dem Baltikum leiten immer noch kaum Leute mit ostdeutscher Herkunft Teams in Justiz, Medien, Kultur, Wissenschaft oder Wirtschaft.
Aber das ist ein sehr enttäuschungsanfälliger Prozess. Das heißt, wenn jemand irgendwie sagt, ich mache alles für dich und dann kommen die Investitionen nicht oder irgendwie werden Unternehmen nicht weitergeführt oder wie auch immer, dann kann man natürlich den Schuldigen dafür schnell haftbar machen. Das sind nicht die marode DDR-Wirtschaft, sondern das sind die Westeliten, die es eben nicht drauf haben und nicht gebracht haben. Und man kann das auch in Form politischer Beteiligung sehen. Also Ostdeutsche sind viel, viel weniger Mitglied in einer Partei, nur halb so häufig wie Westdeutsche, bezogen auf die Bevölkerung. Aber die unkonventionelle Form politischer Beteiligung, also Unterschriften, Straßenprotest, Demonstrationen, da sind sie gar nicht hinten an. Das heißt, sie nutzen eigentlich die etablierten Kanäle der Parteiendemokratie viel zu wenig und ja, suchen eigentlich die Straße als Ort der Demokratie, so wie das im Herbst 89 auch stattfand. Ich weiß,
es gibt. Steffen Mau spricht hier akademisch aus, was offensichtlich bis heute ein Problem vieler Menschen in den ostdeutschen Bundesländern ist. Es reicht eben nicht aus, lautstark auf die Straße zu gehen und etwas zu fordern. Demokratie verlangt auch, dass man sich mit den Mühen der Ebene auseinandersetzt, wie es beispielsweise der Bürgermeister aus Grimmen macht. Das ist anstrengend, erfordert Kompromisse und ist sicher oft auch frustrierend. Aber ohne konkrete Parteiarbeit kann es nicht funktionieren. Ansonsten bestimmen eben andere. Und dann bleibt nur meckern. Jamila, die wie Tom und Julia ebenfalls am 9. November geboren worden ist und die wir schon als Trainerin für Teams kennengelernt haben, spürt und erlebt die Verletzungen und Enttäuschung vieler Menschen mit ostdeutscher Herkunft in ihrem beruflichen Alltag. Spannenderweise nicht selten tief im Westen.
Voll. Also ich sehe es ja auch in meiner Arbeit, wenn ich zum Beispiel Teambuilding mache an einer Staatsoper in Süddeutschland. Dann mache ich eine Übung, wo Leute Anteile ihrer Identität aufschreiben sollen. Und dann schreiben Leute das erste Mal Ostdeutsch auf und ihre KollegInnen, die aus Westdeutschland sind, wussten das überhaupt nicht. Und zum ersten Mal kommt überhaupt so ein Austausch darüber auf, wie du bist aus Ostdeutschland. Ach krass, und wann bist du hergekommen und was bedeutet das für dich? Also allein zu sehen, wie unsichtbar Menschen damit sind, auch im heutigen, in den alten Bundesländern, wie viel Scham teilweise da ist, darüber zu sprechen. Also ich hatte da wirklich eine Workshop-Teilnehmerin an der Staatsoper, die wirklich geweint hat und eine Pause brauchte. Die arbeitet da irgendwie 20 Jahre und hat diesen Teil ihrer Identität bis dahin verheimlicht, ja.
Die Frage der Einheit spielt für die absolute Mehrheit der Deutschen, nämlich vor allem die in westdeutschen Bundesländern aufgewachsenen, so gut wie keine Rolle mehr. Das Thema ist aus ihrer Sicht durch. Ein Fakt, den gleichzeitig viele Menschen in den ostdeutschen Bundesländern aufgrund der weiterhin bestehenden Unterschiede kaum verstehen können. Da spielen die krassen Brüche der 90er, traumatische Dinge wie Massenarbeitslosigkeit oder Treuhand und später auch noch Hartz IV rein. Der Soziologe Steffen Mau spitzt das in dem sehr prägnanten Bild von einem streitenden Pärchen zu. Irgendwie ein großes Missverständnis.
Und es sind viele offene Rechnungen und offene Wunden, ne? Also Fragen von Anerkennung, Ungerechtigkeitsempfindungen, Erfahrung von Zurücksetzung oder dieser ganze Diskurs um Bürger zweiter Klasse, der mir nicht gefällt, aber der eben auch da ist im Alltag. Und das ist natürlich viel, viel näher. Und so, dass sie eigentlich sagen, nee, die Wiedervereinigung ist noch nicht abgeschlossen, wir wollen immer noch darüber reden. Und das führt zu so einer ganz ungesunden Situation, kennt man ja aus der Partnerschaft, der eine will über Probleme reden und der andere sagt, ich weiß gar nicht, was hier der Fall ist, ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Das sorgt bei dem, der reden will, natürlich für noch mehr Ärger. Und da geht dann der Puls noch höher, weil man dann sagt, Mensch, jetzt lässt er mich auch noch hier irgendwie abperlen und stellt sich irgendwie völlig immun gegen alle Fragen, die ich eigentlich an ihn hätte. Und wir können das auch sehen, auch in diesen Wahrnehmungen von Ost und West. Wir haben eigene Daten dazu erhoben. Gibt es überhaupt Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen? Ne? Da sagen die allermeisten Westdeutschen, nee, es gibt gar keine Unterschiede. Die allermeisten Ostdeutschen sagen, ja, es gibt Unterschiede. Und interessant ist, das hätte man früher angenommen, dass je älter die Leute sind und je mehr sie sozusagen auch biografisch die deutsche Teilung miterlebt haben, desto höher sollte eigentlich diese Unterschiedswahrnehmung sein. Und das ist im Westen auch so. Je jünger die Leute werden, desto weniger relevant ist dieser Ost-West-Unterschied. Aber im Osten ist es nicht so. Da gibt es sogar bei den jüngeren Leuten noch einen stärkeren Nachdruck, wo sie sagen, ja, es gibt diese Unterschiede und es gibt auch Konflikte zwischen Ost- und Westdeutschen. Das heißt, die Unterschiede innerhalb der jüngsten Generation in diesem Wahrnehmung sind am größten. Also viel, viel größer als bei den Leuten, die jetzt 60 plus sind. Ne?
Das finde ich super interessant, weil Tom und Julia, um sie mal so konkret zu nennen, die ich auch schon getroffen habe für diesen Podcast, bei denen ist es genau anders. Die sagen, nee, das spielt gar keine große Rolle mehr. Aber die Daten zeigen ja offensichtlich, das ist schon da.
Ja, das wird in bestimmten Situationen irgendwie aktualisiert. Das spielt auch nicht immer eine Rolle, weil hier verdrängt man das auch. Ja, wie kann man das erklären? Da tue ich mich auch noch ein bisschen schwer. Also eine Weise, das zu erklären, die entlehnt sich so ein bisschen bei der Migrationsforschung oder versucht sich da so eine Inspiration zu holen. Da gibt es das auch. Die erste Generation der Eltern, die als Migranten kommen, versuchen eigentlich, sich möglichst unscheinbar zu machen und irgendwie geräuschlos einzufädeln. Dann kommt die nächste Generation, die zweite und dritte Migrantengeneration, und bei denen kamen häufig Prozesse der Rekulturalisierung feststellen, weil die viel selbstbewusster sind. Die sind sich ihres Status auch sicherer. Also von daher kann das auch durchaus ein positives Zeichen sein. Das muss nicht so sein, dass man jetzt sagt, da entzweit sich was. Das heißt einfach nur, dass man jetzt auch bestimmte Dinge, Zugehörigkeit, soziale Erfahrung, Bezugnahme auf den kulturellen und sozialen Raum, dass man das jetzt irgendwie aktiver artikulieren muss.
Diesen Unterschied in der Wahrnehmung zwischen Menschen, die in den westdeutschen Bundesländern aufgewachsen sind, habe ich auch in den Gesprächen mit meiner Kollegin Joana und Julia gespürt, die ja beide aus Frankfurt am Main kommen. Für Julia beispielsweise ist die DDR nur ein blasser Begriff. Obwohl ihre Mutter dort ihre Kindheit verbracht hat, sie ostdeutsche Verwandte hat und auch Bekannte, die aus Thüringen kommen. Joana sieht einen Grund für ihr Unwissen in ihrem Schulunterricht, in dem die DDR fast gar keine Rolle gespielt hat. Genau wie von Steffen Mau beschrieben, ist für sie der Mauerfall und die Wiedervereinigung lange abgeschlossen gewesen. bis sie dann nach Berlin gezogen ist und verschiedene Facetten der ostdeutschen Geschichte und Realität überhaupt zum ersten Mal bewusst wahrgenommen hat. Natürlich wollte ich auch von Julia wissen, wie sie heute im Jahr 2024 auf Deutschland, den Mauerfall und die Wiedervereinigung schaut.
35 Jahre, haben wir gerade gesagt, ne, für dich, aber logischerweise auch für Deutschland, wiedervereinigtes Deutschland und so. Hast du irgendwie ein Bild, 35 Jahre, also macht das was mit dir? Weil ich meine, du hast ja nun, bist ja quasi zufälligerweise an diesem Tag geboren, am Mauerfalltag. Aber denkst du irgendwie manchmal an die Bundesrepublik oder Deutschland? Also ist das irgendwie, beobachtest du das aktiv? Hast du da irgendwie eine Position dazu? Wo wir da stehen nach 35 Jahren?
Also diese Unterschiede, die du auch selbst schon angesprochen hast, die du als Ostdeutscher fühlst, ja, da finde ich krass, dass die nach 35 Jahren immer noch nicht aufgelöst sind oder auch die Animositäten noch nicht gelöst sind. Und das finde ich sehr schade, ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man die lösen könnte, so partout. Aber ich hoffe mal, dass in den nächsten 35 Jahren ein bisschen mehr Zusammenwachsen stattfindet.
Und da ist sie wieder, die Sehnsucht nach Einheit. Auch bei Julia.
Und hast du das Gefühl, dass es irgendwie in den letzten Jahren irgendwie besser geworden ist oder anders oder so? Oder also Ost-West, ist das, oder spielt das hier in Frankfurt überhaupt irgendeine Rolle? Also auch mal so gefragt.
Ja, ich glaube eben nicht so sehr. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen. In meiner Region wird das jetzt nicht so thematisiert. Das Thema kommt halt eher in den Medien auf. Und das konsumiert man dann und dann denkt man so, okay, ist das wirklich so? Gut, wenn da noch Ressentiments gegeneinander sind, dann, wie gesagt, ist es echt schade.
Das ist übrigens ein Thema, was wir auch in der Initiative Wir sind der Osten immer wieder diskutieren. Wie kann es gelingen, dass sich auch Leute in Saarbrücken, Köln oder Passau kritisch mit ihrem eigenen Blick auf Ostdeutschland beschäftigen?
Ja.
Würdest du sagen, das könnte vielleicht helfen, dass Menschen, die westdeutsch sozialisiert worden sind,
so jemand wie mir,
so wie jemand wie du, sich
bestimmt
stärker damit auseinandersetzen, was da eigentlich los ist in den ostdeutschen Bundesländern und warum das vielleicht teilweise so ist oder so? Oder
gerne, und ich wäre auch offen für die Ergebnisse oder was da so besprochen wird. Weil wenn Ungleichheiten bestehen, dann muss man die natürlich erstmal erkennen und dann überlegen. Also erstmal anerkennen. Hier, ihr bildet euch das nicht ein, sondern ihr habt das und das Gefühl, und also dass man die Gefühle des anderen auch anerkennt. Also dass man, jetzt mal blöd ausgedrückt, aber dass man dann nicht sagt, nee, das ist nicht so. Das denkst du nur so.
Habt euch mal nicht so, oder?
Ja. Und wenn man ja sogar durch Zahlen belegen kann, dass es dann, weiß ich, Investitionen. Ich kenne mich einfach nicht so gut damit aus. Deswegen gerade so eine Initiative, die du erwähnt hast, wäre bestimmt spannend.
Mhm.
Und vielleicht auch wirklich, wenn ich noch mehr Freunde hätte im Osten oder. Ich sag auch nicht so gerne im Osten. Das klingt halt immer so abwertend. Ich rede eher von Bundesländern.
Mhm. Ist wahrscheinlich auch korrekter, weil ja auch Mecklenburg und Thüringen auch irgendwie ein krasser Unterschied haben.
Ist ja nicht das Gleiche,
ne?
Genau.
Julia macht hier aus meiner Sicht einen wichtigen Punkt. Pauschale Zuschreibungen helfen einfach nicht. Wenn wir gemeinsam mehr Verständnis für unsere individuellen Wünsche und Sorgen haben wollen, kommen wir um Differenzierung, Zuhören und persönliche Geschichten nicht drumherum. Das gilt nicht nur für Ost und West. Vielleicht ist diese im ersten Moment so schlüssige Idee der Einheit wirklich eine Sackgasse. Vielleicht wäre es sinnvoller, über Vielfalt zu sprechen. Vielfalt der Lebenswege, aber eben auch in Bezug auf die eigene Erfahrung in der DDR oder der Bundesrepublik. Denn die unterschiedlichen Erfahrungen in Ost und West, die haben ja nicht am 9. November 1989 oder am 3. Oktober 1990 aufgehört. Im Gegenteil, viele davon sind ja danach erst entstanden. Und viele davon sind handfeste ökonomische Tatsachen, wie beispielsweise das ungleiche Erbe, was ich mit Rainer Haselhoff diskutiert habe und wo er auch keine Lösung parat hat. Könnte also beispielsweise ein Grunderbe für Menschen in ostdeutschen Ländern die Situation verbessern? Oder braucht es doch eine der so unbeliebten Quoten, in diesem Fall für Führungspositionen, wenn sich nach 35 Jahren wenig bis nichts verbessert hat? Ich frage mich auf jeden Fall, was 35 Jahre Mauerfall mit uns als Gesellschaft gemacht haben. Nächstes Mal. Deutschland, ein halbes Leben. 35 Jahre Mauerfall. Ist eine Produktion vom MDR und dem Podcast Radio Detektor FM. Redaktion MDR, Stefan Nölke und Theresa Wünsch. Redaktion Detektor FM, Joanna Voss und ich, Christian Bollert. Dramaturgin, Franziska Krenzin. Audioproduktion Detektor FM, Benjamin Serdani. Originalmusik, Martin Kohlstedt. Distribution MDR, Mara May und Hanna Lohoff. Distribution Detektor FM, Kati Zubeck. Covergestaltung, Stefan Haag und Marian Kretschmer. Executive Producer MDR, Olivia Gattermann. Executive Producer Detektor FM, Christian Bollert. Übrigens, Deutschland ein halbes Leben könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Auch werbefrei in der ARD Audiothek. Folgt doch diesem Podcast gern dort, wo ihr uns gerade hört. Sollte das Amazon Music sein, freuen wir uns, wenn ihr dort die Verfolgung aufnehmt. Spürt ihr eigentlich sowas wie eine Sehnsucht nach Einheit? Ganz zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Podcast Die Entscheidung gräbt sich jeden Monat in eine politische Entscheidung, die dafür sorgt, dass wir im Moment so leben, wie wir leben. Das können ganz große Entscheidungen sein, aber auch kleine, unscheinbare Momente, die sich erst viel später als entscheidend herausstellen. In der November-Staffel nimmt Die Entscheidung das deutsche Asylrecht unter die Lupe, das in den 90ern ja ausgerechnet nach den rassistischen Anschlägen in Rostock-Lichtenhagen und Mölln ziemlich verschärft worden ist. Was hat das mit der Stimmung gegenüber Geflüchteten gemacht? Und welche Asylpolitik ist heute zeitgemäß? Im Podcast werden die Entscheidungen von damals wieder lebendig. Und es wird diskutiert, wie sie uns bis heute prägen. In Die Entscheidung lernt ihr also etwas über die Wurzeln für unsere Gegenwart. Jeden Monatsanfang kommen neue Folgen. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Logischerweise findet ihr den Link dazu auch in den Shownotes.